Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze große, schöne, weite Welt. Heute ist der 28. Februar 2022 und hast es nicht gesehen, ist der Februar denn auch schon wieder entfleucht und wir gehen mit strammen Schritten in den Frühlingsmonat März hinein.
Ja.
Good morning, Mr. Pop.
Guten Morning, Mrs. Hermann. Ja, es ist ja wirklich eine bewegte Zeit des Frühlings. Also um es mal kurz zu sagen, wir haben minus 9 Grad und es wird auch noch zwischen minus 8 und minus 10 Grad bleiben. Auch für die Verhältnisse hier jetzt relativ kühl. Und wir haben Schneefall gerade wieder und erwarten noch ein bisschen Schnee. Zwischendurch aber immer wieder Sonne. Sonne und Schnee, eigentlich ist das eine ideale Situation, aber es ist, das muss man zusammenfassen, eine extrem kalte Klimaerwärmung, die wir hier verspüren.
Und den See sehe ich nicht.
Den See sehe ich auch nicht, denn der See ist irgendwo hinter diesen ganzen Schneegestöber, aber er changiert dahinter, ich bin sicher.
Also, willkommen am Silbersee und wir gehen jetzt gleich in die Meldungen und ihr könnt es euch vorstellen, nach diesem Wochenende, wo eine Nachricht die andere gejagt hat, wer welche Sanktionen gegen wen verhängt hat, mit welchen weiteren Drohungen, welche Medien nicht mehr aus welchem Land wohin senden dürfen, Angriffe, Krieg in der Ukraine. Also es ist wirklich an der Zeit, dass wir uns immer wieder in den Kopf, in unseren Verstand, aber auch in unser Herz, in die Seele diesen Satz bringen. Rüstet euch und erschrecket. Rüstet euch und erschrecket. Also es ist eine fortlaufende Spirale im Moment, in die wir Menschen weltweit gebracht werden, damit wir ja vielleicht auch an diesen ganzen Katastrophen lernen können, uns selber zu stabilisieren und innerlich bitte, bitte immer in der Balance bleiben. Und wenn es mal gerade nicht so geklappt hat, doch sofort wieder alles dafür tun. Andreas, wir schauen uns mal an, was ist denn hier alles passiert? Es gibt derzeit Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in Weißrussland, also bei Herrn Lukaschenko. Und es gab ja viele, ich habe es gerade gesagt, viele Maßnahmen jetzt übers Wochenende, also die Angriffe von ukrainischer Seite auf die Volksrepubliken im Donbass, die waren der Anlass für Russland, für den Präsidenten Wladimir Putin, eine Militäraktion anzuordnen. Es ging darum, diese beiden Volksrepubliken zu befreien. Inzwischen ist von Kampfhandlungen in der ganzen Ukraine die Rede. Wer wann wo angreift, ist immer ein bisschen im Dunkeln. Und auf jeden Fall wird auf dem Territorium von Weißrussland, was zwar jetzt nicht neutral ist im Vergleich zu diesen beiden Ländern, wird verhandelt und man hofft, dass es hier zu Einigungen kommen kann, die diese Kriegshandlungen erst einmal unterbrechen.
Naja, es ist ja schon intelligent, es in Weißrussland zu machen. Wenn man es in Frankreich machen würde oder in Deutschland, wäre es ja auch nicht neutral. Also die Neutralität ist ja momentan mehr oder weniger gewichen, überhaupt wie die Logik und der Sachverstand gewichen ist dem wirklichen Irrsinn, den man hier erkennt. Man merkt, die Leute sind emotional aufgeladen. Die Atmosphäre ist angereichert mit Ideologien und mit Schwarz-Weiß-Malereien. Also die Menschen sind gefühlsgetrieben. Die Presse tut das Ihrige dazu, die Menschen wirklich in diesen Sog reinzubekommen, bloß nicht in klare Denkstrukturen zu kommen, sondern dieselbe Panik, die wir mit Corona aufgebaut wurde, wird jetzt wirklich weiter durchgezogen, analog jetzt mit diesem Kriegsgetrommel, welches momentan stattfindet. Also die Welt ist ja in einem Irrsinn eigentlich im Moment abgeglichen und es stand ja schon in der Bibel, Gott wird eine große Blindheit über die Menschen schaffen und das Gefühl habe ich, dass wir jetzt auch versuchen wollen, dagegen einmal mit ein paar sachlichen Zusammenhängen die Situation zu beleuchten. Das große Problem ist in dem Moment, wenn ich den anderen, meinen Gegenüber, meinen vermeintlichen Gegner, nicht einmal versuche zu verstehen, wird nie etwas rauskommen. Und das ist natürlich immer der Fall. In einem Krieg ist das Erste, was stirbt, die Wahrheit. Genau genommen stirbt schon vor jedem Krieg die Wahrheit, damit die Leute schon auch durch Propaganda und einseitige Berichterstattung, ich sage mal, den Krieg auch einsehen. Das sollen sie ja. Sie sollen ja einsehen, dass es Krieg geben wird, weil es geht ja immer um das Gute. Die anderen sind natürlich immer die Bösen. Und diese ganze Geschichte muss natürlich jetzt wieder in eine klare Linie reinkommen. Das, was momentan von den Massenmedien ausgeht, übrigens auf allen Seiten, glaube keinen Informationen, die momentan aus den Massenmedien herausgehen, denn sie sind natürlich in Kriegszeiten immer mindestens gefärbt.
Wir sind ja jetzt von einer Weltkrisenkatastrophe, nämlich der Mikrobe, in die nächste gekommen. Das ist dieser Ukraine-Russland-Konflikt. Wir haben euch, das findet ihr vor diesem Podcast heute, ein Video eingestellt von 2018. Und zwar ein ARD-Bericht. Dein Lieblingsjournalist, Herr Nestle heißt er, glaube ich, ne? Oder so ähnlich. Ist auch wurscht, mir ist es egal, wie der heißt. Auf jeden Fall guckt er bis heute immer noch aus diesem Monitorbild raus. Und da wird ein sehr sachlicher ARD-Bericht 2018 über Russland und die USA gebracht. Und damals war man russlandfreundlich, weil man plötzlich ein neues Feindbild hatte. Das war der damalige US-Präsident Donald Trump. Und zack hatte man sich dann praktisch auf die andere Seite geschlagen. Und wer sich diesen Beitrag anguckt, der geht, glaube ich, knappe 8 oder 9 Minuten, der sieht, ja, so könnte man die Dinge auch sehen und so könnte man sie auch heute sehen. Also das heißt, es ist eigentlich eins der besten Beispiele dafür, wie die Mainstream-Medien ihr Fähnlein in den Wind hängen.
Ja, und zwar in einer unfassbaren Form. Und die Sendung heißt ja Monitor und Monitor. Wenn man diese Sendung heute so bringen würde, wäre der Redakteur wahrscheinlich sofort entlassen, weil er damit natürlich gegen die Ideologie verstößt. Und das ist das Hauptproblem, was wir eigentlich haben, dass wir sehen, hier gibt es offenbare Machtinteressen. Und diese Machtinteressen, die scheinen aus keiner Richtung heraus in Richtung Frieden zu gehen. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir haben momentan das größte Rüstungspaket und damit natürlich einen wirtschaftlichen Aufschwung, den wir reinbringen in die Rüstung. Wenn jetzt gesagt wird mit ernstem Gesicht, auch Herr Lindner, wir brauchen 100 Milliarden, ein Sonderetat, ein Sondervermögen, um jetzt die russische Armee aufzurüsten, die noch vor wenigen Jahren schwangerenfreundlich ausgerüstet werden sollte, mit Wickeltisch am besten noch in den Panzern. Und jetzt soll es eine schlagkräftige Armee werden. Das heißt also, wir spüren, dass die Medien und auch die politischen Akteure mehr oder weniger hinter den Tatsachen hinterher hecheln. Sie kommen gar nicht mehr mit. Das heißt, die klaren Strukturen, klare Prognosen, klare Analysen und das Ganze möglichst noch in Verbindung mit den Gesetzen der Natur abzugleichen, um dann eine nachhaltige Prognose zu bekommen, die auch friedlich ausgerichtet ist. Und man kann anhand dieses ganzen Irrsinns auf allen Seiten momentan nur einschätzen und sagen, der Frieden ist nicht gewollt. Das, was bestimmten Menschen offenbar das größte Problem ausmacht, ist, wenn der Frieden ausbricht. Ein Krieg, der ausbricht, ist immer wunderbar. Da kann man auch viel dann drüber erzählen und machen und tun. Und jeder kann dann so seine Seite beleuchten und die anderen verurteilen, um damit diesen ideologischen Bildern zu folgen. Aber was hier abläuft, auf Kosten der Menschen, und diese Bilder sind schrecklich, die uns da erreichen. Und zwar nicht nur jetzt, sondern die ganzen Jahre schon. Ich meine, die Ukraine ist über Jahre, es sind ja jetzt in den letzten 10 Jahren über 14.000 Menschen ums Leben gekommen in diesem Krieg, in dieser Gemengelage der einzelnen rivalisierenden Gruppen in der Ukraine selbst. Und es ist wirklich schwer auszuhalten, aber wir müssen versuchen, da jetzt ein bisschen einen Kompass reinzubekommen.
Das ist schwer mit dem Kompass, denn die Medienlandschaft ist völlig einseitig geworden. Wir sehen große Konflikte auch bei alternativen Medien. Zum Beispiel beobachten wir gerade das, was mit Boris Reitschuster passiert, der sich für uns auch sehr überraschend extrem ablehnend gegen Russland bzw. Wladimir Putin geäußert hat. Er war ja, ich glaube, fast 16 Jahre lang Korrespondent für den Fokus in Russland gewesen und hatte eigentlich auch immer eine sehr russlandfreundliche Berichterstattung. Aber auch hier kann man sagen, das ist alles vorbei. Er ist sehr, sehr kritisch mit Putin umgegangen. Natürlich kann man kritisch mit einem Einmarsch, mit einem Militäreinmarsch in ein anderes Land umgehen. Aber es ist ja sehr wichtig, die Zusammenhänge in Gänze zu sehen und zu kennen, um dann ein etwas sachlicher oder neutraler ausfallendes Bild darzustellen.
So, jetzt habe ich auch mal die Möglichkeit, dich mal zu korrigieren. Ich möchte ganz deutlich sagen, wir müssen den Einmarsch in die Ukraine verurteilen, weil er ein völkerrechtswidriger Vorgang ist. Die Frage ist überhaupt nicht zu diskutieren. Wir dürfen nur bei der ganzen Geschichte nicht vergessen, und das ist jetzt keine Relativierung, dass es immer ein Vorspiel gab. Moshe Dayan damals im Fünf-Tage-Krieg, der zwischen Ägypten und Israel gelaufen ist in den 70er Jahren, der wurde mal gefragt, wie es dann zum ersten Schuss kommen konnte von Israel in Richtung Ägypten. Und Moshe Dayan sagte als großer Politiker, das sah der mit der Augenklappe, einige erinnern sich noch, der sagte dann, es kommt nicht darauf an, wer den ersten Schuss macht, sondern es geht auch um die Geschichte davor, die eine große Rolle spielt. Und damit hat er natürlich recht. Man muss die ganze Geschichte natürlich immer insgesamt sehen. Und das bedeutet, dass man nicht eine Wirkung plötzlich als neue Ursache zugrunde legt und ab dann erst anfängt zu rechnen und zu zählen. Es gibt immer einen davor und immer einen davor. Und wenn wir da versuchen, in einen Dialog zu kommen, wo wir mit den Menschen sprechen, auch mit den Gegnern, dann gibt es da auch die Möglichkeiten. Was Boris Reitschuster macht, ist, er hat offenbar Erfahrung mit der Politik, mit der russischen Politik. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er feststellt, dass eine Politik auf der gesamten Welt, ich sag's mal, ein schmutziges Geschäft ist. Das ist so. Und es wird gelogen, es wird betrogen, es werden Unwahrheiten gesagt und es wird strategisch gespielt. Ich glaube, wenn er jetzt beispielsweise das Weiße Haus gekannt hätte und deren Machenschaften, dann wird er eventuell ganz anders reden, weil ich glaube nicht, dass da die Situation jetzt so wahnsinnig viel besser ist. Die Problematik ist gar nicht, dass er den Putin kritisiert, sondern dieses Pauschale, auch dieses Affektierte, dieses wie so ein Muster, schnell, sofort, alles furchtbar. Und damit werden die ganzen Zusammenhänge völlig an die Seite geschoben, vor allem die man wissen muss, um wieder in einen Frieden zu kommen, sondern jetzt springt jeder noch schnell auf den Zug auf und ist auch noch mit dabei. Und so einfach kann man es sich nicht machen. Ich bin immer wieder verblüfft, dass auch gerade Leute, die aus meiner Sicht immer so mit einer hohen Intelligenz auf mich wirken, dass die dann so plötzlich so affekthascherisch dann schnell auf irgendeinen Zug aufspringen, ohne zu hinterfragen. Aber eins ist wichtig, der Angriff ist völkerrechtswidrig, er ist zu verurteilen, wie so viele andere Kriege in den letzten 20, 30 Jahren von allen Seiten.
Ich denke mal an den Jugoslawienkrieg, wo sogar Gerhard Schröder als damals verantwortlicher Bundeskanzler in einem Interview mit der Zeit auf einer Bühne, das war wahrscheinlich irgendeine Sonntagsmatinee in Hamburg, gesagt hat, dass es sich hier um einen völkerrechtswidrigen Angriff gehandelt hatte unter seiner Regierung. Und da konnte man oder hätte man erwarten können und müssen, dass da jetzt ein Kommando reinkommt und ihn eigentlich festnimmt, wenn er das sogar zugibt. Und das ist eben diese Doppelmoral, dass hier überhaupt nicht drüber diskutiert wird. Wir haben viele Freunde aus Jugoslawien, wir sind auch familiär verbandelt mit jugoslawischstämmigen Menschen. Und die haben Familiengeschichten durch diesen Krieg, die sind horrend und die haben viel Leid und viel Elend erlebt. Und darüber redet niemand. Darüber hat auch in den Medien, in den großen Mainstream-Medien niemand wirklich Bericht erstattet.
Ja, und man ist erschrocken darüber, um es wieder mit Mark Twain zu sagen, Geschichte wiederholt sich nicht, Geschichte reimt sich. Man ist erschrocken darüber, wie dieselben Fehler und dieselben Fehlstellungen, die wir haben in der Bewertung bestimmter Konflikte, die entstehen, gewaltige Konflikte, die entstehen, dass man diese Konflikte dann mehr oder weniger weniger komplett außen vor lässt und nur noch eine einzige Darstellung macht, dann entsteht eine Kollektivangst offenbar. Und diese kollektive Angst, die führt dann dazu, dass die Menschen dann affektartig dann einfach nur noch hinterherrennen. Und das sehen wir auch jetzt gerade so mit diesen pauschal großen Demonstrationen. Vor kurzem wurden noch die Leute zusammengeschlagen, die auf Demonstrationen wegen anderer Sachen unterwegs waren. Jetzt werden sie hofiert und da werden also 50.000 vielleicht mal ganz schnell zu 100.000 und noch mehr gemacht, während man vorher 100.000 am besten zu 3.000 runterdegradiert hat, wenn es nicht der richtigen Sache diente. Und die richtige Sache gibt natürlich letztendlich eben die Machtstruktur vor. Und das müssen wir einfach deutlich beim Namen nennen können, solange wir es noch dürfen im Rahmen der Restdemokratie.
Es gab neulich ein ganz spannendes kleines Statement, das durch die sozialen Medien kursierte. Und da hieß es, Feindbilder der heutigen Zeit, natürlich die Ungeimpften, an zweiter Stelle jetzt der Russe. Und was steht jetzt auf Platz 3 beziehungsweise 1?
Auf Platz 1 sind es jetzt die ungeimpften Russen.
So, damit ihr auch wisst, worauf ihr euch einzustellen habt. Andreas, was mir auffällt, wir gehen gleich wieder hier in die ganzen aktuellen Geschehnisse rein, aber was mir auffällt, ist, dass mit Beginn dieses Krieges, dieser Krise, dieser Katastrophe, gerade jene Politiker, vor allem aus Deutschland, die bisher eher belächelt worden sind, wie der Superminister Habeck, wie die sogenannte Außenministerin Annalena Baerbock, wie Olaf Scholz als Kanzler, der Strafverfahren gegen sich laufen hat und bei den Pressekonferenzen die Zähne kaum auseinander bekommt. Und all die, die man fast nicht ernst genommen hat, auch in den Mainstream-Medien, die stehen jetzt plötzlich als strahlende Helden da. Also irgendwas wurde da auch richtig gemacht.
Naja, man nutzt jede Situation natürlich dann, um sich das ins rechte Bild zu stellen. Und das haben wir ja schon gesehen, mit welch einer Art und Weise dann der große Torbogen in Berlin, wie heißt der nochmal? Der Brandenburger Tor, in den Farben der Ukraine dann bestrahlt wurde, um zu sagen, wir zeigen Solidarität, als ob das eine Solidaritätsbeurkundung wäre. Und jeder versucht sich schnell nochmal vor ein Mikrofon in die Kamera reinzuschleichen, um zu sagen, wir sagen euch die Solidarität zu. Und wenn man dann hört, wie die aussieht, dann stellt man fest, das sind Worthülsen und nicht mehr. Man versucht einfach nur Kapital rauszuschlagen. Und das funktioniert. Und insofern hat durch dieser rechtswidrige Angriff Putins in der Ukraine, völkerrechtswidrig, das möchte ich immer wieder betonen, auch wenn die anderen natürlich davor auch völkerrechtswidrig war, die Amerikaner gemacht haben. Und da möchte ich die gleichen Maßstäbe anlegen. Aber auch das war nicht richtig, denn es geht nicht um Auge, Zahn um Zahn, in dem Sinne, wie wir es verstehen nach der Bibel. Eigentlich kann man das anders bewerten, aber das ist der Punkt. Und das schlagen jetzt die Politiker, wie zum Beispiel Frau Baerbock, ein Kapital raus, dass sogar angesehene große Zeitungen sagen, dass Frau Baerbock sich traut, ganz wacker die Dinge beim Namen zu nennen und entsprechend auch eine Härte gegenüber Putin an den Tag zu legen. Also ob das strategisch tapfer und geradlinig ist, das kann ich nicht beurteilen, ob es vielleicht auch mit einer gewissen Naivität zusammenhängt. Auch das kann ich nicht beurteilen, will ich auch nicht beurteilen. Aber es hat mittlerweile wirklich einen Irrsinn angenommen.
Ja, wir sind also in hochinteressanten Zeiten. Ja. Übrigens, was du gerade auch gesagt hast, diese anderen völkerrechtlich zu hinterfragenden Kriege der NATO gegen Syrien, gegen Libyen und so weiter. Das alles ist übrigens in diesem ARD-Monitorbeitrag thematisiert von 2018. Da hat man wahrscheinlich ein Glas von Wahrheitswasser getrunken und hat das dann mal ganz schnell runtergespült. Und im Zuge der Wirkung hat man dieses Video oder diesen Beitrag gemacht. Und ich bin mal gespannt, wir haben euch das eingestellt mit YouTube-Link, aber wir haben es auch vorsichtshalber schon mal selber hochgeladen, denn ich könnte mir vorstellen, dass das ganz schnell raus ist.
Ja, das kann gut sein. Also auf jeden Fall, wenn man diesen Bericht sieht und sich dann heute ein Politiker hinstellt und sagt, das ist völlig überraschend und niemand konnte damit rechnen, dass eine solche Intervention Russlands in der Ukraine stattfindet, dann muss man wirklich das Intellekt, die Fähigkeit und das strategische Denken der Politiker ernsthaft in Frage stellen. Denn dann wäre es wirklich eine Katastrophe, wenn solche Figuren in der Politik einen ganzen Staat leiten wollen, wenn sie diese Zusammenhänge nicht erkennen konnten und völlig überrascht sind. Also ich bin ehrlich gesagt fassungslos.
So, jetzt wollen wir mal hier in die aktuellen Geschehnisse rein. Also, was hat sich alles ereignet? Nach der Europäischen Union haben auch die USA schwerwiegende Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft gesetzt. Das heißt, US-Bürgern, US-Institutionen, aber auch europäischen sind Transaktionen mit der Zentralbank damit verboten. Zudem kann die Notenbank weltweit keine Geschäfte in US-Dollar mehr betreiben. Der Großteil der russischen Devisenreserven im Wert von rund 630 Milliarden US-Dollar sei nun de facto blockiert und könne von Russland nicht dafür genutzt werden, die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs aufzufangen, hieß es aus dem Weißen Haus in Washington wörtlich. Unsere Strategie ist es, einfach ausgedrückt dafür zu sorgen, dass die russische Wirtschaft sich zurückentwickelt, solange Präsident Putin sich entscheidet, die Invasion in die Ukraine voranzutreiben.
Ja, gut, das ist die Argumentation natürlich aus Washington, ist es ganz klar. Und das, was für die Amerikaner die Invasion Putins ist, ist für Putins die Entwaffnung der Ukraine, um dort Frieden reinzubekommen. Das sind eben halt diese großen, unüberbrückbaren gegnerischen Dinge. Und da versucht man jetzt natürlich, die russische Wirtschaft durch dieses Einfrieren des Kapitals in die, ich sage mal, runterzudrücken. Und nun darf man aber eines nicht vergessen, dass Russland keine hohe Staatsverschuldung hat. Die ist minimal gegenüber allen anderen Staaten dieser Erde und natürlich über enorme Rohstoffe, vor allem auch über Gold verfügt. Das heißt, die russische Staatsbank hat in den letzten Jahrzehnten Unmengen an Gold dazu gekauft.
Ja, und Kiew fordert bei den Verhandlungen den Abzug aller russischen Truppen aus der Ukraine, übrigens auch von der Krim. Und natürlich aus dem Donbass. Und der ukrainische Außenminister Kuleba hat die Weltgemeinschaft bei Twitter dazu aufgerufen, alle Wirtschaftsbeziehungen mit Russland zu beenden. Brechen Sie alle Geschäftsbeziehungen ab, sagt er wörtlich und ergänzt, Geschäfte mit Russland zu machen bedeutet heute Aggression, Kriegsverbrechen, Desinformation, Cyberangriffe und persönlich den Hitler des 21. Jahrhunderts namens Wladimir Putin zu finanzieren.
Ja, es ist wirklich unfassbar. Jetzt kommt das wieder. Also Hitler ist mittlerweile irgendwie so eine Art Größeneinheit, Maßeinheit wie Watt oder Volt oder Ohm als Widerstand. Da gibt es Hitler für das Böse. Ich glaube, Saddam Hussein war dann 0,8 Hitler und dann ist er jetzt plötzlich 1,2 Hitler. Ich weiß nicht, wie man diese Geschichte auch noch so hochpeitschen kann, um noch mehr Aggression reinzubringen.
Ich hatte irgendwie gelernt in den letzten Monaten, dass Vergleiche mit der deutschen Geschichte, mit diesem dunkelsten Kapitel, überhaupt niemals erlaubt sind. Aber die sind jetzt doch auch wieder in Mode.
Ja, ja, es machen ja die Guten, das ist der Unterschied.
Ach so, ja, ich lerne ja nicht aus. Ja, jetzt die neueste Maßnahme, Russland. Also nein, wir müssen anders anfangen. Die EU und andere Länder haben den Luftraum gesperrt. Der deutsche Luftraum, das steht im Raum, könnte für russische Maschinen schließen. Und Russland im Gegenzug, wir haben ja gehört, Lufthansa fliegt nicht mehr nach Russland und viele andere, die Aeroflot von Polen wohl auch nicht mehr. Und jetzt kommt ganz neu die Nachricht vom Tagesspiegel, die Reaktion auf alle Strafmaßnahmen von Seiten Russlands, nämlich Moskau sperrt jetzt den Luftraum für Deutschland und 35 weitere Staaten. Also, das heißt, mehrere Staaten hatten ja den Luftraum für russische Maschinen gesperrt. Jetzt dürfen Flugzeuge aus diesen Ländern auch nicht mehr über Russland fliegen. Und das ist eben jetzt der Luftraumkrieg, der sich hier ereignet. Und Russland, wie gesagt, hat heute durch die russische Luftfahrtbehörde Rosaviatsia mitgeteilt, Ausnahmen könnte es nur mit einer Sondergenehmigung etwa des russischen Außenministeriums geben. Wer ist betroffen? Die Liste zeigt viele europäische Staaten wie Österreich, Polen, Frankreich, Finnland, Tschechien und Belgien. Auch Kanada ist demnach betroffen. Wann die Beschränkung wieder aufgehoben wird, das wurde nicht mitgeteilt. Deutschland und andere EU-Staaten hatten sich für den Schritt angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine auch entschieden. Und die deutsche Regelung trat am Wochenende in Kraft und betrifft Flüge nach Deutschland sowie Überflüge. Humanitäre Flüge seien von dem Verbot ausgenommen und das Verbot soll laut Ministerium für 3 Monate gelten. Andreas, das sind ja alles Maßnahmen, die werden jetzt hier mal so verkündet, aber was das im Einzelnen bedeutet für Familien, die russische Familienangehörige in Russland haben oder umgekehrt, das sind ja immer die Verlierer in einem Krieg, sind die Menschen.
Ja, das ist genau der Punkt. Diese Sanktionen werden alle Menschen betreffen. Ich bin gestern mal auf Flightradar drin gewesen, Flightradar 24, habe mir die Flugbewegungen angeguckt in Europa. Ukraine ist natürlich nichts zu sehen, weil wenn dort Maschinen fliegen, sind es Militärmaschinen von wem auch immer. Und ich habe über Russland gesehen und habe viele Maschinen angeklickt und mir mal einfach so eine Übersicht geschaffen. Es sind nur noch gewesen, Singapore Airlines ist, glaube ich, noch über Russland unterwegs gewesen und ein paar chinesische Fluggesellschaften. Ansonsten war es sehr dünn mit Flugzeugen, auch über Sibirien. Omsk zum Beispiel ist ein zentraler Platz, den ich relativ gut kenne und da war relativ wenig Lande- und Startverkehr und das waren alles Inlandsflüge im Prinzip in Russland, Moskau, Novosibirsk oder Vladivostok und so weiter und so fort, die da unterwegs waren. Ja. Und diese ganzen Geschichten führen natürlich dazu, dass alle Menschen dabei in Schwierigkeiten sind. Also es wurde zum Beispiel erklärt mit dem SWIFT-Abkommen, gestern habe ich es gelesen, dass jetzt zum Beispiel die deutsche Tochter, die in London lebt, der Oma oder was oder die Enkelin, der Oma in Moskau oder in St. Petersburg oder in sonst wo in Russland jetzt kein Geld mehr überweisen kann, um ihr eine Freude zu machen. Und das wären jetzt die Auswirkungen der Sanktionen. Und das sagt man dann noch mit einem gewissen Stolz, das haben wir jetzt im Westen unterbunden. Das heißt also, die alte Frau, die vielleicht eben finanziell am Rande steht in Russland, das ist die Leidtragende. Also wir können sicher sein, dass im Kreml weiterhin auch gut gegessen wird und dass da keine Schwierigkeiten ist, dann die Buffets abends aufzubauen. Aber der Normalbürger ist davon getroffen. Und jetzt kommen diese Geschichten, wie zum Beispiel mit den Flugverbotszonen. Das heißt, die gesamten europäischen Flüge, auch die kanadischen, also die westliche Welt, müssen jetzt russisches Gebiet umfliegen. Und ich stelle mir vor, wenn beispielsweise von Frankfurt nach Tokio Maschinen unterwegs sind, die fliegen permanent über russisches Gebiet. Die müssen über viele Stunden dann im Prinzip Umgehungen fliegen, über den Nordpol oder was auch immer, und haben natürlich weitaus höhere Kosten. Und das wirkt sich natürlich auch auf die gesamte Ökonomie des Westens aus.
Und aufs Klima.
Und aufs Klima.
Also da wundert mich, dass da noch keine Gegenrede da ist. Andreas, ihr habt noch ein paar Staaten vergessen, die gegen Russland eben auch die Flugverbote ausgesprochen hatten. Die baltischen Staaten, aber auch Slowenien, Bulgarien, Rumänien, Polen, Tschechien, ja. Alle, auch Großbritannien, hatte vorher russische Flüge ausgesperrt.
Gut, das sind natürlich NATO-Staaten. Und wenn man sich das dann ansieht, dann stellt man natürlich fest, wie ich immer sage, dass es da natürlich auch eine gewisse Anordnung gibt und auch entsprechendes Verhalten der Untergebenen.
Ja, und die USA haben jetzt die US-Amerikaner aufgefordert, Russland sofort zu verlassen, sofern sie dort leben oder sich aufhalten. Und die Botschaft der USA hat sich gemeldet und hat außerdem gefordert, dass diese Bürger einen Notfallplan erstellen sollen, der dann nicht auf die Hilfe der US-Regierung angewiesen sei. Das ist ein Sicherheitshinweis von gestern, von Sonntag, den die US-Botschaft veröffentlicht hatte. Und es heißt ja in diesem Sicherheitshinweis auch, dass immer mehr Fluggesellschaften ihre Flüge nach und aus Russland streichen, zahlreiche Länder ihren Luftraum gesperrt haben für russische Fluggesellschaften. Und das heißt natürlich auch, dass Menschen, die in Russland leben, jetzt auch durch das Flugverbot von Russland schwer betroffen sind und vielleicht gar nicht mehr rauskommen.
Ja, genau so ist es. Das heißt also, es wird momentan so ziemlich alles blockiert. Also von einer Aufweichung kann überhaupt nicht die Rede sein. Aber das sind jetzt auch die logischen Konsequenzen. Damit musste Putin rechnen, wenn er wieder rechtlich in die Ukraine eingreift, dass dann mit dem Westen, im Westen mit aller Härte durchgegriffen wird. Die Frage ist, inwieweit es tatsächlich die russische Ökonomie und alles, was da dran hängt, nachhaltig betrifft im Verhältnis zu den Sanktionierern, die natürlich auch als Sanktionierer große Schäden dann mit sich verbuchen müssen.
Ja, also die Vereinigten Staaten gehören jetzt nicht zu denen, die Flugverbote ausgesprochen haben. Insofern gibt es da vielleicht doch auch eine Flugverbindung noch in die neue Welt hinüber.
Naja, das ist auch interessant, weil die Vereinigten Staaten auch weiterhin darauf Wert legen. Das hat Gregor Gysi neulich gesagt, auch in einem etwas aufgeregten Interview, in dem er gesagt hatte, dass die Amerikaner weiterhin Öl aus Russland beliefert haben wollen, sie aber gleichzeitig den Europäern absprechen, weiterhin noch Öl und Gas aus Russland überhaupt zu bekommen. Das finde ich auch sehr spannend, diese gewisse Doppelmoral, die man da schon rein interpretieren kann.
Ja, und USA stehen ja jetzt sowieso eher auch als große Helfer da, jedenfalls stellen sie sich so dar. Hingegen hat der Fox News Moderator Tucker Carlson sich sehr wütend geäußert. Wir haben das Video eingestellt, das hatte unsere US-Redaktion für euch übersetzt und fertig gemacht. Und er sagt, die USA hätten so viele Sanktionen angekündigt und so viele Sanktionen erlassen, immer mit dem Hinweis, dass das ausreichend wäre, um Wladimir Putin davon abzuhalten, in die Ukraine einzumarschieren. Und Tucker Carlson sagte, auch mehrere Mitglieder der US-Regierung haben eben auch gesagt, ja, also wir müssen unbedingt diese Sanktionen erlassen, hätten aber jetzt zugegeben, wie auch der US-Präsident selber, der Joe Biden heißt gerade offiziell, dass die Sanktionen gegenüber Moskau nur der Abschreckung gedient hätten und dass dieses Ziel ganz offensichtlich verfehlt worden sei. Und damit sei der Welt gezeigt worden, dass man die USA gar nicht mehr ernst nehmen könne. Und es sei nicht mal die erste außenpolitische Blamage der beiden Regierungen, denn er nennt den Afghanistan-Abzug. Er sagt, das hätte nicht schlimmer verlaufen können. Biden habe amerikanische Bürger im Stich gelassen und die Taliban gleichzeitig mit hochmodernen Waffen versorgt. Darüber hören wir jetzt auch im Moment wenig in den Medien. Und Tucker Carlson sagt, wiederholten sich derartige Zeichen der Schwäche, dann drohten die USA schnell ihre Stellung als Supermacht zu verlieren. Auch deswegen sei die Politik von Joe Biden zu einer Gefahr für die Nation geworden. Die Regierung unter seiner Führung sei eine Karikatur geworden.
Ja, und dem kann man eigentlich nur zustimmen. Und wenn man sich jetzt ansieht, dieses Monitor-Interview noch einmal, das rundet das Ganze nämlich noch mal ab. Wenn man das, was wir jetzt gerade besprochen haben, mit diesem Monitor-Interview, mit dem Monitor-Bericht reinschreibt, wie man letztendlich eine Provokation so aufgebaut hat, die russischen Interessen zum Beispiel keines bisschen ernst zu nehmen, kein bisschen und mehr oder weniger mit einer macho-mäßigen Gehabe, dass man dort auf die russischen Partner zugegangen ist und hat sie mehr oder weniger auch despektierlich behandelt. Das muss man ganz einfach mal so sehen. Und das jetzt in Verbindung mit diesen aktuellen Maßnahmen, da sehen wir, dass diese Muster, die wir erkennen in der gesamten weltpolitischen Lage, nach wie vor unverändert sind.
Die Schweiz übrigens, was die Sanktionen angeht, die Schweiz, das wurde gerade bekannt, übernimmt die EU-Sanktionen gegen Russland. Und jetzt stellt sich dann die Frage hier in einem Bericht von dem Schweizer Blick, was so ein bisschen die Bild-Zeitung der Schweiz ist, wie viel Geld hat Putin denn in der Schweiz? Und da heißt es, der Bundesrat wisse nicht, ob Putin, Außenminister Lavrov oder andere hochrangige Russen über Vermögen in der Schweiz überhaupt verfügten. Und weiterhin wird betont, dass die Schweiz keine eigenständigen Sanktionen aussprechen könne, sondern nur Sanktionen nachziehen könne. Ein Verbot des Rohstoffhandels für Russen in der Schweiz stehe deshalb nicht zur Debatte. Und der Maurer, das ist ja der, Moment, oh je, was ist das jetzt für ein, welche Position hat er? Schweiz kenne ich mich nicht so gut aus, aber ich liefere euch das nach. Auf jeden Fall einer der führenden Politiker sagt eben auch, dass die Schweiz keine eigenständige Sanktion ausspricht und dass die Risiken, die der Bundesrat bei dieser Sanktionsentscheidung abgewogen habe, dass man hier schon genau prüfen müsse, ob der Entscheid die unberührbare Neutralität der Schweiz auch tangiere. Und es heißt gleichzeitig, dass eben auch über der Schweiz der Luftraum gesperrt worden sei. Das ist heute passiert. Und die Schweiz wappnet sich für Cyberattacken.
Ja, und dann nochmal kurz zur Klarstellung. Ulrich Maurer ist also ein Schweizer Politiker. Er ist also Mitglied des Bundesrates und Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport. Nur, dass wir das auch nochmal geklärt haben.
Ich danke dir. Das nennt man Kooperation, Hand in Hand arbeiten. Und bei dem SWIFT-Ausschluss heißt es, kann die Schweiz auch nicht mitreden. In diesem dritten Sanktionspaket geht es ja um den Ausschluss Russlands aus dem Bankenkommunikationssystem SWIFT. Das ist ja beschlossen worden. Und die Schweiz zieht sich da raus. Man habe da nicht zu entscheiden, ob man mitmacht oder nicht. Und wie siehst du das denn? Wie ordnest du das denn ein, dass die Schweiz versucht, sich da auf so ein neutrales Plätzchen zurückzuziehen?
Naja, die Schweiz ist ja schon lange nicht mehr wirklich neutral, wenn man weiß, dass die Schweiz ja auch der Sammelpunkt ist für alle großen Kapitalsammelbecken und Player und Regierungen, die dort in der Schweiz ihre Vermögen sichern, unter anderem auch für kriegerische Maßnahmen, Rüstungspolitik und so weiter. Und da muss man versuchen, sich eine gewisse Neutralität zu geben, zumal die Schweiz ja eh schon so ein bisschen angeschlagen ist, was das Bankgeheimnis anbelangt. Ich glaube übrigens auch nicht, dass Putin oder Lavrov da jetzt große private Vermögen in der Schweiz eingelagert haben. Also so dumm sind die nicht, wenn die wissen, dass sie, wenn sie in die Ukraine einmarschieren und das völkerrechtlich, widerrechtlich, dann bedeutet das natürlich, dass er damit rechnen muss, dass dann solche Einfrierungen von Vermögen stattgefunden werden. Und die Chinesen und auch die Russen haben sich vermutlich auch da aus meiner Sicht hinter den Kulissen schon längst vorbereitet auf die Maßnahmen, die laufen, auch mit dem SWIFT-Abkommen. Wir wissen ja, dass es da alternative Systeme gibt. Wir wissen, dass es eine elektronische Währung gibt, beispielsweise der Chinesen. Ich bin nicht sehr glücklich über diese Verbindung, gerade weil auch Russland und China ja regelrecht in diese Kooperation reingetrieben werden durch den Westen. Ich glaube, da ist weder Russland glücklich drüber, noch China. Das muss man auch ganz klar sagen, aber es ist eine Zweckgemeinschaft.
Ja, und jetzt kommen wir zum Medienkrieg, der jetzt auch ausgebrochen ist. Also es sind ja mehrere russische Webseiten, Nachrichtenseiten gehackt worden durch russische Hacker. Auch unsere Übersetzer sagen, also manche Seiten kann man nicht mehr aufrufen. Da ist gähnende Leere. Wir erinnern uns, alles hatte angefangen damit, dass Russia Today, RT, angegriffen wurde, YouTube-Kanäle gesperrt wurden. Von der deutschen Seite aus, aber auch aus Großbritannien, wird erwogen, dass man Russia Today komplett lahmlegen will. Und dann hatte Russland gesagt, okay, dann darf die deutsche Welle hier auch nichts mehr machen bei uns in Russland. Und Ursula von der Leyen hat gestern am späten Abend noch verkündet bei einer Pressekonferenz, dass man beabsichtige, RT, also Russia Today, Sputnik und sämtliche Tochtergesellschaften in der gesamten EU zu verbieten. Wörtlich sagt sie, wir werden die Medienmaschine des Kreml in der EU verbieten. Nicht wir erwägen oder planen, wir werden. Die staatseigenen Russia Today und Sputnik und ihre Tochtergesellschaften werden nicht länger ihre Lügen zur Rechtfertigung von Putins Krieg verbreiten können. Wir arbeiten an Werkzeugen, um ihre toxische und schädliche Desinformation in Europa zu verbieten. Klingt für mich ein bisschen nach Nordkorea.
Naja, es ist im Prinzip irgendwo vergleichbar. Aber das ist tatsächlich so, dass in Kriegszeiten natürlich nur noch die eigene Seite sieht. Und wenn man hier den Russen unterstellt, pauschal falsche Informationen zu verbreiten, was übrigens auch mit Sicherheit der Fall ist, dass einige Informationen falsch sind, sowie einige Informationen im Westen auch falsch sind. Wenn ich mir allerdings die hohe Qualität des, ich möchte mal hier unseren Professor Norbert Bolz zitieren, dieser Haltungsjournalismus, der hier sichtbar wird. Und ich sehe mir die Überschriften an in den großen Blätterwald der westlichen Medien. Wenn das tatsächlich Informationen sein sollen, dann weiß ich nicht, wie man Informationen überhaupt definiert. Für mich sind das Schlagzeilen, die Emotionen verursachen sollen und ganz klar Menschen in eine Gefühlslage bringen sollen, die Hass hervorruft. Und das ist auf allen Seiten der Fall. Und aus diesem Grunde ist es wichtig, dass wir weder den russischen noch den westlichen Medien überhaupt Glauben schenken. In Kriegszeiten sind es abgerichtete ideologische Darstellungen, so meine Wahrnehmung.
Wir haben erlebt, als der US-Wahlkampf lief, dass die Konten bei Twitter und Facebook und anderen sozialen Netzwerken von US-Präsident Trump gelöscht wurden. Die wurden einfach gelöscht. Und auch seine Begleiter, Wegbegleiter aus der Politik haben schwere Einbußen hinnehmen müssen, haben einfach keine Gelegenheit bekommen, ihren Standpunkt noch über die sozialen Netzwerke darzustellen. Das heißt, etwas Ähnliches scheint es jetzt hier zu geben. Ich finde das sehr bedauernswert, weil für uns immer wichtig ist, alle Standpunkte darzustellen. Man muss nicht eine Position einnehmen, sondern dass wir wollen euch auch nicht unsere Meinung, wenn wir die eine oder andere zu dem und dem Thema haben, aufzwängen, sondern immer versuchen, das haben wir auch bei der Mikrobe gemacht, alle Seiten, die in den öffentlichen Medien eben nicht dargestellt werden oder nur sehr verzerrt oder nur sehr selten, aufzunehmen und euch zu bringen. Und das wird jetzt wahrscheinlich in Zukunft ein bisschen schwerer werden. Es hat sich die Chefredakteurin von Russia Today, Margarita Simonian, darauf gemeldet und sagt wörtlich: Im Hinblick auf das Verbot der Ausstrahlung von Russia Today und Sputnik in der EU erkläre ich offiziell, dass keine einzige Person, die in irgendeinem Land treu für uns gearbeitet hat und weiterhin arbeitet, entlassen werden wird. Wir wissen, wie wir unser Geschäft angesichts von Verboten betreiben können. Darauf haben uns diese Freiheitsliebenden 8 Jahre lang vorbereitet. Das heißt, man kennt ja diese Manöver, die immer wieder auch ausgesprochen werden. Umgekehrt ja auch. Also wie gesagt, Russland ist auch mit der Deutschen Welle nie glücklich gewesen. Die dürfen jetzt auch nicht mehr senden. Ja, und wenige Stunden vor dieser Erklärung hatten auch YouTube und Google verkündet, gegen Russia Today vorzugehen. Die österreichische Tochter der Deutschen Telekom, die Magenta TV, hat den britischen Sender von RT aus dem Angebot entfernt. Und Telegram kündigte die Einschränkung von Kanälen in Russland und der Ukraine an. Also auch Telegram. Auf die Proteste von Nutzern erfolgte aber dann folgende Erklärung. Zahlreiche Nutzer, also von Seiten Telegrams, haben uns gebeten, nicht zu erwägen, die Telegram-Feeds für die Dauer des Konflikts abzuschalten, da wir ihre einzige Informationsquelle sind. Aufgrund dieser Anträge haben wir beschlossen, solche Maßnahmen nicht in Betracht zu ziehen. Ich möchte Sie nochmals bitten, die Daten, die in dieser schwierigen Zeit in den Telegram-Kanälen veröffentlicht werden, zu überprüfen und nicht als selbstverständlich anzusehen. Und nach dem allen hat sich nochmal Frau Simonian, also die Chefredakteurin von Russia Today, gemeldet und hat gesagt, der Traum des liberalen Europa ist wahr geworden. Es hat lange gedauert, sich RT anzunähern, sowohl durch den Versuch, es durch Ofcom in Großbritannien zu kontrollieren und einzuschränken, als auch durch die Verleumdung in Frankreich, durch die Anschuldigung von Lügen und Desinformation während der Wahlen und durch die Einmischung in den neuen deutschsprachigen Kanal. Sie haben die ganze Zeit überlegt, welche Ausrede Sie sich einfallen lassen könnten, um einen unbequemen Konkurrenten mit einem riesigen Publikum und Millionen von Zuschauern ein für allemal loszuwerden. Ganz kurz noch zu Ende gelesen, was die Frau Simonian sagt. In der Vergangenheit wäre es unbequem gewesen. Kritiker hätten gesagt, sie würden die Redefreiheit unterdrücken. Jetzt ist es die perfekte Ausrede. Mit dem erklärten Ziel, die Militäroperation in der Ukraine zu stoppen, hat diese Entscheidung zu RT nichts zu tun. Oder glauben Sie, dass Putin, wenn Russia Today nicht auf Englisch, Französisch oder Spanisch ausgestrahlt wird, seine Meinung über die Rettung der russischsprachigen Bevölkerung in der Ukraine oder die Verhinderung der Ausdehnung der NATO ändern wird? Ja, ihr Lieben, also ihr seht, wie die Darstellungen von beiden Seiten sind. Und wir werden wahrscheinlich dann tatsächlich weniger russische Meldungen bekommen oder an die herankommen können. Und eine weitere Meldung ist eben auch nicht ganz unwichtig. Die Hackergruppe Anonymous, die haben sich auch offiziell bekannt dazu. Die haben die Websites der russischen Nachrichtenagentur TASS sowie der Zeitungen Kommersant, Izvestia und Forbes gehackt. Beim Versuch, die Seiten dieser Ressourcen aufzurufen, erscheint eine entsprechende Meldung. Und zuvor war berichtet worden, dass die Webseite von RIA Novosti einem massiven DDoS-Angriff ausgesetzt war. Das sagen die technischen Dienste der Agentur. Und eben auch die RT-Webseiten sind seit dem Abend des 24. Februar diesem Hackerangriff ausgesetzt. Und YouTube, das wissen wir sowieso, hat den russischen Staatssender Russia Today stark eingeschränkt. Ja, das ist immer bei den Kriegen so, dass die Wahrheit, die sowieso schwer zu finden ist, man sucht und sucht und weiß nicht, ob man an bestimmten Stellen das Richtige gefunden hat, dass die zurückgedrängt wird. Andreas, der Präsident der Ukraine, Herr Selenskyj, der hat jetzt im Zuge dieser ganzen Wirrnisse klar geäußert, die Ukraine muss jetzt der EU beitreten dürfen. Er sagt wörtlich, wir haben das verdient. Wir wenden uns an die EU zur unverzüglichen Aufnahme der Ukraine nach einer neuen speziellen Prozedur. Und er sagt, ich bin überzeugt, dass das gerecht ist. Ich bin überzeugt, dass wir das verdient haben. Was würde das an Öl ins Feuer gegossen haben?
Naja, erst einmal muss man sehen, dass die Ukraine ja untereinander völlig zerstritten ist auch. Und Herr Selenskyj zwar offiziell der eingesetzte Präsident ist, natürlich auch nach der sogenannten Orangenen Revolution 2014, die ja exogen gesteuert waren, also NATO gesteuert waren, EU gesteuert, diese soziologischen Veränderungen, die in der Ukraine stattgefunden haben und das bei vielen Menschen, die ja auch mit russischen Wurzeln sind. Also das ist ja nicht so pauschal zu sagen. Das kann ja sogar sein, dass er für sich spricht und auch für seine Anhänger, die er hat. Aber das sind eben halt bei weitem nicht die gesamten Ukrainer. Denn diese Ausführung, dass er sagt, wir wollen in die EU jetzt rein und jetzt mal eben ganz schnell, halte ich gelinde gesagt für naiv. Und etwas härter gesagt, halte ich es für brandgefährlich, was seine Menschen anbelangt. Denn natürlich kann Putin Russland, das muss man einfach so sehen, es wird immer auf Putin gezogen, das ist nicht Putin, das ist Russland. Dass also Russland es nicht hinnehmen kann, dass die Ukraine die Neutralität verliert. Denn die ist zugesagt worden, wie so vieles andere. Ich denke nur an das Atomwaffenabkommen von 1994 beispielsweise, wo die Ukraine ganz deutlich gesagt hat, dass sie keine Atomwaffen in irgendeiner Form haben kann, weil sie ja Russland damit gefährlich werden könnten. Das ist ja ehemaliges sowjetisches Gebiet und Russland ist ja der Rechtsnachfolger der Sowjetunion. Wir allerdings wissen, und da erschließt sich auch der Kreis, dass zum Beispiel in Tschernobyl ein Typreaktor ist, den man auch revers laufen kann. Also das bedeutet, dass man dort auch mit den Mitteln durchaus Chancen hätte über Labore oder Einrichtungen, möchte ich es mal ganz vorsichtig sagen, die vielleicht auch aus dem Ausland finanziert sein könnten. Ich sage mal, Plutonium herzustellen, also quasi Uran anzureichern, dass es eben für Atomwaffen gebraucht werden kann. All diese Dinge werden ja überhaupt nirgendwo diskutiert. Was ich mir wünschen würde jetzt, wäre, aber es ist kein Wunschkonzert, das weiß ich, dass wir wegkommen von diesem billigen Aktionismus. Wir wollen in die EU rein, wir wollen aus der EU raus, die bösen Russen, die bösen Amerikaner oder wie auch immer. Es sind alles Menschen und ich möchte mich da an Daniele Ganser halten, der von der Menschheitsfamilie spricht. Alle Menschen haben ein Recht auf friedliches Beisammensein und auf die Möglichkeit ihrer Freiheit. Und ich bin ein Liebhaber von Freiheiten. Das ist wichtig. Und genau das findet hier eben nicht statt. Und wenn wir dann diese externen Eingriffe in Staaten, übrigens nicht nur in der Ukraine, sondern in ganz Europa, auch die NATO ist ja eine Organisation, die in die nationale Souveränität der Mitglieder mit eingreift durch politische Entscheidungen und so weiter. Das dürfen wir nicht vergessen. Das kann ja auch zu enormen Konsequenzen führen. Ich bin einfach ein Mensch, der die Freiheit gerne haben möchte und befürwortet. Und aus diesem Grunde sind solche Aussagen jetzt ziemlich unbrauchbar, glaube ich.
Ja, und der Schweizer Blick, der meldet, dass das mit dem Herrn Putin ja ganz anders sein könnte. Nämlich die sagen, Putin ist verrückt geworden. Das würden jedenfalls westliche Politiker behaupten. Und er hätte wohl Long-Covid. Also damit kann man ja zwei Weltkrisenthemen auf das Beste miteinander verknüpfen. Wörtlich schreibt der Blick, Politiker aus aller Welt bezeichnen Putin aufgrund des Einmarsches in die Ukraine als verrückt. Britische Mediziner sind sich nun sicher, sein Verhalten hängt mit Long-Covid zusammen. Eine Corona-Infektion des russischen Präsidenten wurde allerdings nicht bestätigt. Also das weiß man nicht. Aber hier wird weiter gemutmaßt, die Waghalsigkeit Putins wurde durch Long-Covid ausgelöst, vermuten Insider. Das sind ja immer sehr zuverlässige Quellen, wenn es heißt Insider. Ja, auch wenn eine Erkrankung eben nicht offiziell bestätigt wurde, die Nachwehen einer Corona-Infektion sollen sogenannten Hirnnebel verursachen, welcher die Schuld an den Aktionen des russischen Präsidenten tragen soll, der Hirnnebel. Der britische Apotheker Hussein Abde sagte gegenüber Mail Online, dass das Coronavirus durchaus den geistigen Zustand einer Person verändern könne. Jetzt wissen wir es endlich.
Ja, dann bin ich ja gespannt, wann Herr Lauterbach noch auf die Bühne tritt, denn der ist ja nachweislich nicht verrückt und ist ganz klar bei Sinnen und hat seine Augen immer ganz weit auf, verfügt also offenbar über eine Geistesgegenwart, wie man sie sonst kaum findet in der politischen Elite. Und insofern warte ich jetzt nur noch drauf, dass er auch noch ganz kurz kommentiert den Zustand von Herrn Putin.
Also Herr Lauterbach hatte Covid nachweisbar. Jedenfalls hat er behauptet, dass er die Mikrobe hatte.
Ja, das könnte ein Hinweis sein.
Hirnnebel, ein neues Wort, kenne ich gar nicht. Andreas, es gibt so viele Einordnungen und Bewertungen zu diesem Ukraine-Konflikt. Und wir sind auf einen Kommentar gestoßen in den deutschen Wirtschaftsnachrichten von alle türkischen Mitbürger mögen mir jetzt die falsche Aussprache verzeihen. Cüneyt Yilmaz, also Yilmaz oder Yilmaz, der hat geschrieben, darum geht es wirklich im Krieg in der Ukraine und hat eine aus seiner Sicht sachliche Analyse gebracht. Und du hast dir die mal ein bisschen näher angesehen.
Ja, ich kann den Namen übrigens auch nicht aussprechen. Ich habe extra noch mal reingegeben unter Aussprache, wie man das ausspricht, aber bin leider nicht fündig geworden. Also ich bitte da auch um Nachsicht. Auf jeden Fall ist das ein ganz unaufgeregter Kommentar. Ja, er bringt hier interessante Aspekte in die momentan völlig emotional aufgeheizte Presselandschaft. In Zeiten des Krieges, das wissen wir, ist die Desinformation ja die Mutter aller Ereignisse. Es darf also keiner Seite wirklich getraut werden. Interessant ist, dass einige europäische Politiker, die vor wenigen Wochen noch versuchten, den Frieden in Europa zu retten, dass sie offenbar überhaupt nichts verstanden haben. Denn es war nur noch eine Frage der Zeit, bis Russland in die Ukraine militärisch interveniert. Zu diesem Schluss kommt der gute Autor bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Und ich möchte hier kurz auf den US-Geopolitiker Brzezinski eingehen, den dieser die deutsche Wirtschaftsnachrichten hier beschreiben. Und zwar hat er ein Werk rausgebracht im Jahr 1997 und das beschreibt sehr gut die aktuelle Lage. Das Buch heißt Die einzige Weltmacht, Amerikas Strategie der Vorherrschaft. Und ich möchte kurz ein Zitat aus dem Buch hier bringen von Brzezinski. Die Ukraine, ein neuer wichtiger Raum auf dem eurasischen Schachbrett, ist ein geopolitischer Dreh- und Angelpunkt, weil ihre bloße Existenz als unabhängiger Staat zur Umwandlung Russlands beiträgt. Ohne die Ukraine ist Russland kein eurasisches Reich mehr. Zitat Ende.
Und wie schätzt du diese Aussage ein in Bezug auf die dramatischen Kriegsentwicklungen jetzt hier in der Ukraine? Und vor allem, wohin führt das?
Ja, also man kann da natürlich schwer eine Prognose machen. Aber es ist klar, dass der Westen nicht wirklich überrascht sein kann, was gerade passiert. Ich will hier nur kurz Brzezinski beschreiben. Er war von 1966 bis 1968 Wahlkampfberater von Lyndon B. Johnson. Das war der Nachfolger ja von John F. Kennedy. Und von 1977 bis 1981 Sicherheitsberater von dem US-Präsidenten Jimmy Carter. Er war auch Professor für US-amerikanische Außenpolitik an der School of Advanced International Studies und der Johns Hopkins University in Washington und Autor renommierter politischer Analysen, also ein Schwergewicht. Außerdem war er auch als Unternehmensberater und zwar für mehrere große US-amerikanische und internationale Firmen tätig, also auch für die Kapitalsammelbecken, was ja ebenfalls über seine Grundhaltung und der heutigen Zeitqualität viel aussagt. Okay, Brzezinski analysiert in seinem Werk von 1997 ganz deutlich, dass Russland sich ohne die Ukraine vorwiegend zu einem asiatischen Reich entwickeln würde. Würde Moskau allerdings die Herrschaft über die Ukraine mit den bedeutenden Bodenschätzen und dem Zugang zum Schwarzen Meer wiedergewinnen, das ist ja wichtig, da ist ja der Zugang, wäre Russland ein mächtiger Player in Europa und Asien. Das wissen alles, nichts Neues. Das kommt alles von Brzezinski, das hat er analysiert. Ein Amerikaner nochmal. Seit Beginn des Ukraine-Konfliktes im Jahr 2014, durch die Orangene Revolution quasi, wurde durch westliche Einflussnahme verursacht, Russland vom Schwarzen Meer abzuschneiden. Und durch die Sezession der Krim und dem Wiederanschluss an Russland wurde dann aber eine erste Reaktion sichtbar von russischer Seite, wohin die westlichen Medien Einflüsse in der Ukraine natürlich hinführen würden. Und in diesem Kommentar der deutschen Wirtschaftsnachrichten beschreibt der Autor Gilmas, dass Russland nicht vorhat, die Ukraine in einen Satellitenstaat umzufunktionieren, da dem russischen Selbstverständnis zufolge die Ukraine ein Teil der russischen Gemeinschaft ist. Sie wird nicht als fremdes Land, sondern als Bruderstaat angesehen. Und ein signifikanter Teil der Ukraine erkennt die Russen ebenfalls als Brudervolk an. So schreiben die deutschen Wirtschaftsnachrichten in diesem Kommentar.
Naja, wir haben ja auch mit Freunden gesprochen aus der Ukraine, die dort geboren sind, die aber auch zum Teil in Russland aufgewachsen sind, die eben auch sagen, es gibt diese Rus, das ist die Rus, also das ist dieses Zusammengehörigkeitsgefühl der Russen, der Ukrainer und eben auch Belarus, also Weißrusslands. Und das kann man ja bei solchen Bewertungen auch nicht einfach übersehen. Und es ist jetzt aber gefährlich, diese Äußerungen in dieser aufgeheizten Zeitqualität zu tätigen. Denn es sind ja grausame Bilder, die man bei kriegerischen Konflikten jetzt gerade aus der Ukraine gesendet bekommt. Und das macht ja auch was mit den Menschen. Also wie bekommt man denn überhaupt wieder jemals eine sachliche Diskussion hin, um auf das, was man Frieden nennt, hinzuwirken?
Ja, das ist wirklich schwierig, aber der Kommentator der deutschen Wirtschaftsnachrichten hat dafür ganz bestimmte Größen aus den USA genutzt und die stehen ja dann aus westlicher Sicht nicht in Frage. Das ist wichtig. Der amerikanische Geopolitiker Henry Kissinger, den kennen natürlich alle, denke ich, unsere Zuhörer, der führt dazu in seinem Beitrag mit dem Titel »Eine Dämonisierung Putins ist keine Politik« Folgendes aus. Zitat, Der Westen muss verstehen, dass die Ukraine für Russland nie ein beliebiges fremdes Land sein kann. Russlands Geschichte begann mit der Kiewer Rus. So Originalzitat Henry Kissinger.
Du könntest vielleicht diese Kiewer Rus noch mal erläutern.
Ja, okay, gerne. Also die Kiewer Rus wird auch als Altrussland bezeichnet. Kiewer Russland bzw. Kiewer Reich war also ein mittelalterliches slawisches Großreich, das als Vorläuferstaat der heutigen Staaten wie Russland, Ukraine und Belarus angesehen werden. Das ist schon bereits 882 nach Christus gewesen, als das so gegründet wurde. Das kann man übrigens so auch auf Wikipedia nachlesen. Also nicht, dass einer sagt, ich mache hier eine wilde Interpretation. Kissinger schreibt, dass sich von Kiew aus auch die russische Religion verbreitet hatte. Ich zitiere jetzt noch einmal Kissinger. Die Ukraine war jahrhundertelang ein Bestandteil Russlands und die Geschichte der Länder war schon vorher miteinander verknüpft. Einige der wichtigsten Schlachten um Russlands Freiheit, beginnend mit der Schlacht von Poltawa 1709, wurde auf ukrainischem Boden geschlagen. Die Schwarzmeerflotte, Russlands Mittel also zur Einflussnahme im Mittelmeerraum, ist langfristig in Sewastopol auf der Krim stationiert. Selbst so renommierte Dissidenten wie Alexander Solzhenitsyn oder Joseph Brodsky, das sind also Nobelpreisträger für Literatur und große Literaten, die haben immer betont, dass die Ukraine ein integraler Bestandteil der russischen Geschichte ja Russland sei. Und dieser Solzhenitsyn und Brodsky waren ja sehr westlich geprägt.
Und was würdest du aus diesen Zusammenhängen ableiten?
Ich ziehe hier gern das Fazit des DWN-Kommentators Yilmaz Ran, der ganz unaufgeregt zu diesem Fazit kommt. Er schreibt, der aktuelle Krieg in der Ukraine wird insbesondere Europa und China wirtschaftlich schwer treffen. Russland wird, auch wenn der Kreml aktuell etwas anderes behauptet, nach einer Machtkonsolidierung an seinen westlichen und südlichen angrenzenden Ländern in einer offenen oder geheimen Zusammenarbeit mit den USA versuchen, Chinas Expansion einzudämmen. Sollte das Moskau und Washington nicht tun, dann würde China Russland über den Fernen Osten und Zentralasien wirtschaftlich und demografisch schlucken und den USA die Kontrolle über die Handelsroute zur See und an Land streitig machen. Das ist wichtig zu erkennen.
Ja, aber China soll doch der große Partner sein der Russischen Föderation. Also würden Russland und die USA dann wieder an einem Strang ziehen? Irgendwie verstehe ich so langsam das weltpolitische, geopolitische Miteinander nicht mehr.
Es ist schwierig, ja. Die Zusammenarbeit zwischen China und Russland ist keine Liebesheirat, sondern eine Zweckgemeinschaft. Denn unter einer anderen US-Führung, nehmen wir mal Donald Trump beispielsweise, hätte ich mir gut vorstellen können, eine Zusammenarbeit zwischen Ost und West. Und damit meine ich bei Westen, USA und Europa. Das hätte ich mir vorstellen können oder könnte ich mir vorstellen. Aber darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. In dieser Zeitqualität, wo ja alles sowieso schon völlig verwirrt ist, da sind klare Gedanken, die man versucht dort reinzubringen, um die Dinge einzuordnen. Das sind ja Einordnungsversuche auch meinerseits ziemlich schwierig. Und oft liegen, und das habe ich festgestellt, die Hintergründe ganz anders, als es im ersten Moment erscheint. Und am Ende dieser turbulenten Zeitenwende, die wir gerade erleben, wird es, um mit den Worten von Kissinger zu sprechen, also nochmal, ein Amerikaner, da wird eine neue Weltordnung stehen. Und diese Konturen dieser neuen Ordnung sind relativ leicht mittlerweile zu erkennen.
Also jetzt muss ich denn doch, wenn du hier von der neuen Weltordnung sprichst, möchte ich doch mal ganz kurz auf die derzeit aufgeflammte Verschwörungstheorie kommen, die von der britischen Sun jetzt am Wochenende. Nee, das war nicht vom Wochenende, sondern das ist schon im letzten Jahr gewesen. Aber Oliver Janich, der alternative Journalist, der hat diesen Sun-Artikel genommen und hat einige Informationen, die er bekommen hat, dazu gemixt. Und herausgekommen ist eine handfeste Verschwörungstheorie, die allerdings auch von anderen Seiten bestätigt wird. Es gab mal ein Interview, das gibt es bei YouTube, glaube ich, noch, das der Michael Vogt geführt hat mit dem Wolfgang Eggert. Und danach heißt es, ich gehe mal hier in den Text von Janich rein, ein befürchteter Ausbruch des Krieges zwischen Russland und der Ukraine könnte nach Ansicht von Gelehrten das Kommen des Messias ankündigen. Das würde ja übereinstimmend sein mit dem jüngsten Gericht. Und jetzt gehen wir in diesen Artikel von der britischen Sun, also einer Mainstream-Zeitung, rein. Nach Ansicht eines Rabbiners würde sich damit eine jahrhundertealte Prophezeiung seines berühmten Vorfahren Vilna Gaon erfüllen, der als einer der einflussreichsten Führer der modernen Geschichte gilt. Da heißt es, ich springe da ein bisschen durch, also eine überlieferte Prophezeiung lautet, wenn du hörst, dass die Russen die Stadt Krim eingenommen haben, dann sollst du wissen, dass die Zeit des Messias angebrochen ist, dass seine Schritte zu hören sind. Und wenn du hörst, dass die Russen die Stadt Konstantinopel erreicht haben, solltest du deine Schabbatkleidung anziehen und sie nicht mehr ausziehen, denn das bedeutet, dass der Messias jeden Moment kommen wird.
Tja, und das ist aus alten Zeiten. Wir wissen, Konstantinopel ist das heutige Istanbul. Vorher hieß es Konstantinopel, davor hieß es bei Byzanz, in der ganz alten Antike. Und wir sehen also, aus welcher Zeit das kommt. Ja, und dieses Interview von Michael Vogt und Wolfgang Eggert ist wirklich zu empfehlen. Und wenn man dieses Interview abgleicht mit dem Lichte der Wahrheit, das heißt, Abdruschin, der geschrieben hat in den Büchern im Lichte der Wahrheit, dann werden viele Zusammenhänge plötzlich auch klarer, nämlich wie die Gesetze der Natur laufen und wie verschiedene Gruppierungen sich bilden und meinen, die Menschheit aus einer Hybris heraus unterdrücken zu können und dabei natürlich auch der Dunkelheit dienen. Es ist interessant, dass solche Berichte mit diesen spirituellen Hintergründen oder verschwörungstheoretischen Hintergründen, wenn man es auch mal so sagen, dass das in einer großen Presse in England erschienen ist.
Ja, und es heißt hier in einer aktuellen Meldung, weil du gerade hier Konstantinopel, Istanbul geäußert hattest, dass die Türkei jetzt reagieren will auf die Ukraine-Kriegshandlungen und droht jetzt mit der Sperrung des Bosporus.
Ja, ich glaube, das ist dieses Abkommen von Montreux, glaube ich, damals gewesen, 1932, 33, glaube ich. Das ist ja die enge Verbindung zwischen dem Mittelmeer und dem Schwarzen Meer, wo man dann an den Dardanellen vorbei muss und dann eben halt durch diese verschiedenen Meeresengen und die Türkei die Möglichkeit hat, in kriegerischen Akten oder kriegerischen Situationen die Durchfahrt dann bestimmt für bestimmte Fahrzeuge, also Wasserfahrzeuge, zu blockieren. Das gilt dann eben halt für Kriegsschiffe in diesem Fall.
Ja, also auf jeden Fall heißt es hier, keine Kriegsschiffe am Bosporus. Das ist vielleicht nochmal hier komplettiert dargestellt. Ja, und die Annalena Baerbock, die deutsche Bundesaußenministerin oder Weltinnenministerin, jetzt ist sie eher Außenministerin, die sagte also und hat angekündigt, dass Deutschland auf eine Flüchtlingsbewegung vorbereitet ist. Da hat sie auch Unterstützung der Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Und es heißt, die Menschen, die jetzt fliehen, die werden wir alle aufnehmen. Im Moment sei noch nicht absehbar, wie viele Menschen wegen des Kriegs flüchten könnten. Das hat die Frau Faeser im ZDF-Morgenmagazin am Wochenende gesagt. Die einzige Zahl, die bislang existiere, bezieht sich auf die Ukraine selber. Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR geht im Moment davon aus, dass sich innerhalb der Ukraine 100.000 Flüchtlinge und mehr auf den Weg gemacht haben. Und Frau Faeser sagt, mit Blick auf die alle jetzt stattfindenden Beratungen, es wäre gut, wenn wir ein unbürokratisches Verfahren auf der EU-Ebene miteinander vereinbaren. Hier ist ein gemeinsames Vorgehen sehr zielführend. Und für Deutschland betonte sie die Bereitschaft der Bundesregierung, die Bundesländer entsprechend zu entlasten. Es gab jetzt schon Aufrufe in verschiedenen Bundesländern, dass Privatleute auch Zimmer in ihren Wohnungen oder Häusern bereitstellen sollen, denn man bereite sich jetzt auf eine ziemlich große Flüchtlingswelle vor und es wird natürlich auch nicht bei 100.000 bleiben.
Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich kann das hier in diesem Fall sogar nachvollziehen, weil es sind Europäer und diese persönlichen Schicksale, die Ängste, die die Menschen dort durchmachen müssen, in solchen kriegerischen Auseinandersetzungen. Man darf ja nicht nur vergessen, diese Menschen sind ja kriegsgeprägt. Und was da stattgefunden hat in diesen ganzen Jahren, das hat die Menschen natürlich auch ziemlich beeinflusst. Und da sind Ängste natürlich da, ganz besonders auch in der Ostukraine. Aber dass dann diese Menschen natürlich, die ja regelrecht durch den Krieg herausgetrieben werden, dann natürlich nach sicheren Gefilden suchen, liegt auf der Hand. Und dass dann auch Deutschland und andere europäischen Staaten diese Flüchtlinge aufnehmen. Denken wir an eine ähnliche Situation, als Syrien beispielsweise durch die NATO massiv aufgerieben wurde und regelrecht evakuiert wurde. Das ist ja heute relativ klar, wie die ganze Geschichte gelaufen ist und wir dann die Syrer aufgenommen haben, standen wir ja auch ganz vorne und das war ja auch eine ähnliche Situation, wodurch wieder rechtliche Kriegseingriffe oder Afghanistan durch USA beispielsweise, dass die Menschen dann eben halt auf der Flucht sind. Also insofern, mir tut es wirklich in der Seele leid und wenn ich mir vorstelle, was das für ein Leid bedeutet für die Menschen, die dort jetzt unter diesen Kriegsbedingungen leiden müssen und man kann nur hoffen, dass diese Friedensverhandlungen möglichst schnell kommen und dann eine Neutralität endlich vonstatten geht und man dann wieder Ruhe reinbekommt. Und ich glaube, das ist die gute Chance, auch die wir haben.
Wir sind in einem Nadelöhr, wir sind in einer besonderen Zeit, die aus unserer Überzeugung tatsächlich auch schon lange gekündet wurde. Die große Transformation, Klaus Schwab nennt es den Great Reset. Man kann es als Weltenwende bezeichnen, als jüngstes Gericht. Und Oliver Janich setzt jetzt einen drauf und sagt, mit dem Messias. Ja, und währenddessen ist die Energiefrage natürlich wieder brüchig geworden für Europa. Sie war vorher schon nicht geklärt. Wir wissen, Europa, vor allem auch Deutschland, hat geleerte Gasspeicher, die kaum aufzufüllen sind. Und Polen hat jetzt den Pipeline-Stopp von Nord Stream 1 gefordert. Und Nord Stream 1 fließt derweil, also da fließt jetzt weiterhin noch russisches Gas, trotz anderweitiger politischer Forderungen. Soll das auch so bleiben, sagt jetzt das Energieunternehmen E.ON. Und der E.ON-Konzern hat die Forderung Polens nach einem Stopp für die Gaspipeline Nord Stream 1 abgelehnt. Wörtlich heißt es von dort: Bei Nord Stream 1 handelt es sich um eine genehmigte und volloperative Gasimportleitung. Insgesamt sehen wir Nord Stream 1 regulatorisch vollkommen unterschiedlich zu den laufenden Diskussionen um Nord Stream 2, an der wir als E.ON nicht beteiligt sind. Und E.ON ist mit 15,5% an Nord Stream 1 beteiligt. Und die Vergütung für E.ON sei unabhängig von den Durchleitungen. Wörtlich, wir bekommen eine feste Vergütung auf das investierte Kapital, unabhängig davon, wie viel Erdgas tatsächlich durchgeleitet wird. Nach Informationen des Betreibers von Nord Stream 1 wurde die Leitungskapazität sowohl im letzten als auch im vorletzten Jahr voll ausgelastet. Und E.ON hat die Beteiligung als einen Baustein übrigens in sein Pensionsvermögen eingebracht.
Ja. Und wenn man das Ganze mal durchdenkt, jetzt hier sind betriebswirtschaftliche Interessen, die eine Rolle spielen, weil sie an Nord Stream 1 halt beteiligt sind. Das muss man ganz klar sagen. Aber das Verrückte ist ja, wenn man sagen würde von westlicher Seite, wir lassen das Gas über Nord Stream 2 reinkommen, bedeutet das natürlich eine extreme Entlastung für die gesamte Ökonomie in Deutschland. Wenn ich mir vorstelle, dass für 100 Milliarden jetzt die Bundeswehr aufgerüstet werden soll, ja, dafür müssen Maschinen eingebaut werden, dafür müssen natürlich auch gigantische Energien verwendet werden. Ich weiß gar nicht, wie sie diese Energien haben. Die bekommen ja bei 100 Millionen, bei solchen hohen Gaspreisen, nur einen wesentlich geringeren Auswurf übrigens auch an Militärgeräten, als wenn es billiger wäre. Wobei die Frage sich natürlich überhaupt stellt, ob Deutschland überhaupt Waffen liefern darf in die Ukraine. Aber ich denke, da kommen wir noch drauf.
Ja, du hast das gerade genannt, 100 Milliarden für die Stärkung der Bundeswehr, die hat jetzt Olaf Scholz, der deutsche Bundeskanzler, angekündigt. Schulter an Schulter mit Wirtschaftsminister Christian Lindner. Die Namen gehen einem noch gar nicht so über. Finanzminister, siehst du? Und zwar heißt es hier in einem etwas längeren Artikel, der so alle Details von allen Seiten beleuchtet. Welt Online hat den veröffentlicht. Also, die Bundeswehr soll jetzt neue Panzer bekommen, neue Flugzeuge, neue Hubschrauber. Und eigentlich ist es ja so, und das sagt die Welt auch, dass man auf diese Bescherung seit Jahren gewartet habe, jedenfalls die Rüstungsbranche. Und jetzt werden mit einem Mal die kühnsten Hoffnungen sogar noch übertroffen. Als Reaktion eben auf den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine wird die Bundesrepublik nicht nur ihre Verteidigungsausgaben erhöhen auf künftig jährlich über 2% des Bruttoinlandsproduktes. Das hatte ja Donald Trump nachdrücklich gefordert und das war abgelehnt worden. Zusätzlich ist ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen für Investitionen bei der Bundeswehr geplant. Bei einem aktuellen Verteidigungsetat von rund 50 Milliarden ist das natürlich eine gewaltige Summe. Das Ziel sei, eine leistungsfähige, hochmoderne, fortschrittliche Bundeswehr, die, wie Olaf Scholz wörtlich sagt, uns zuverlässig schützt.
Ja. Und die Frage ist, wie viel bekommen Sie für die 100 Milliarden? Das hängt sehr stark auch von den Energiekosten ab. Und das bedeutet, Sie können gar nicht genügend aufrüsten, wenn Sie gar nicht genügend Energie beispielsweise reinbekommen. Und da ist die Verbindung mit Russland wieder wichtig. Und hier merkt man so dieses Absurde, was da letztendlich hintersteht.
Ja, und du hast die Energieversorgung angesprochen nochmal. Wir wollen darauf nochmal kommen, denn wir haben hier viel darüber berichtet, dass ja Robert Habeck als grüner Super-Klima-Wirtschaftsminister und Annalena Baerbock, die grüne Außenministerin, zu Beginn ihrer politischen Arbeit in der Bundesregierung angekündigt haben, dass man also ganz entschlossen die grünen Pläne umsetzen wird, das heißt weiteres Herunterfahren der Atomkraftwerke, des Erdgases, der Kohle und so weiter und man auf Sonne und Wind setze. Und inzwischen wissen wir, dass in der EU ganz andere Zukunftspläne beschlossen wurden, nämlich Atomkraft ist jetzt grün und Gas ist jetzt auch grün. Und plötzlich sagt Robert Habeck und hat offenbar elegant damit die Kurve aus dieser Klemme herausbekommen, in die er natürlich zusehends geraten ist, weil seine Pläne für Deutschland überhaupt nicht umsetzbar waren. Er sagt jetzt ganz klar, in der Energiefrage könne es derzeit keine Denktabus mehr geben. Es sei zu befürchten, dass Russland seine Lieferungen von Kohle, Öl oder Gas zurücknimmt. Das würde die deutsche Energiewirtschaft treffen, hat Robert Habeck in der ARD gesagt. Dank Reserven könne man im laufenden Winter und im Sommer auf russisches Gas verzichten. Er wolle nicht ausschließen, jetzt doch Kohlekraftwerke länger laufen lassen zu müssen, was aber auch eine längere Abhängigkeit von Steinkohle, möglicherweise auch aus Russland, bedeute. Man prüfe jetzt alle Reserven, Atomkraftwerke länger am Netz zu lassen. Auch das werde geprüft, aber im Winter 2022/23 würde das alles nicht mehr helfen, denn die Abschaltung der Meiler sei schon so weit fortgeschritten, dass sie nur unter allerhöchsten Sicherheitsbedenken weiter betrieben werden könnten.
Ja, und wenn man sich solch einen Eiertanz eines Superministers anhört, heute hü und morgen hot und mehr oder weniger so vor sich hin schlittert und schleudert und torkelt, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, was wir von der Energiepolitik in Deutschland, in Europa in Zukunft zu erwarten haben. Das ist der Grund, warum wir nie müde werden, immer wieder zu sagen, bitte seid in der Vorbereitung. Ihr müsst damit rechnen, dass die politische, selbsternannte Elite, wir nennen sie Nelite, also Nicht-Elite, dass sie eben nicht in der Lage sind, die Versorgung der Menschen zu gewährleisten. Und hier sind die Menschen, und so sind sie auch ausgelegt, auf sich selbst gestellt und müssen eigenverantwortlich handeln. Denkt immer daran, dass ihr genügend, ich sage auch Treibstoff dabei habt, dass ihr Notfallsversorgung habt in Sachen Wasserversorgung. Denn das läuft dann auch nicht, wenn kein Strom mehr kommt. Und kein Strom kommt auch, wenn kein Gas mehr kommt, wenn kein Wind ist und so weiter. Wir kennen diese ganzen Probleme. Und denkt immer daran, geht eure Liste noch einmal immer wieder durch. Wie weit seid ihr vorbereitet, um dann entsprechend noch die Lücken zu füllen, die eventuell noch da sind?
Ja, ich habe heute eine Leserzuschrift bekommen, die werden wir bestimmt auch noch einstellen. Da hatte jemand sich so ein Ecoflow bestellt und die haben dann zu Hause das ausgepackt und ausprobiert und haben gesagt, es ist ganz wichtig, dass man das macht, weil man im Vorhinein in der Planung, die nur theoretisch ist, einiges übersehen kann. Deswegen sehr, sehr wichtig, die Dinger bitte auch ausprobieren, wenn ihr sie geliefert bekommen habt. Und naja, wir sehen also diese Sanktionen, es ist ja jetzt auch ein Wirtschaftskrieg mit und gegen Russland und eine Meldung vom Hamburger Hafen, der rechnet mit schweren Folgen für die Lieferketten. Und das hat der Hamburger Wirtschaftssenator Michael Westhagemann heute gesagt. Er sagt, es wird Beeinträchtigungen geben, das sei absolut absehbar. Und der Chef der Hafenbehörde, Jens Meyer, erklärte, der Handelsverkehr mit Russland sei inzwischen zum Erliegen gekommen. Im Moment, sagt er wörtlich, sind wir alle ein wenig ratlos. In der Hansestadt gäbe es viele Firmen, die seit Jahren mit Russland Handel trieben. Man könne nur die Hoffnung aussprechen, dass sich die Dinge wieder normalisierten und das Leid in der Ukraine beendet werde. Für den Umgang mit Schiffen unter russischer Flagge gäbe es einfach noch keine Regelung. Frankreich und Großbritannien hätten bereits erste Schiffe von russischen Eignern abgewiesen. Und man rechnet in Kürze mit einer klaren Ansage, was dann nicht mehr erlaubt ist und was man noch tun kann. Und dabei werde man auch auf die Eigner der Schiffe achten. Viele Reedereien haben jetzt Buchungsstopps für Transporte in Richtung Russland. Hamburg sei eben auch schwer betroffen. Es gibt auch keine direkten Zugverbindungen durch die Ukraine mehr. Dies habe auch wiederum Folgen für den Güterverkehr von und nach China. Die sogenannte Eiserne Seidenstraße wird hier erwähnt, zwischen Europa und der Volksrepublik China. Die hatte sich ja in den vergangenen Jahren durchaus zu einer Alternative zum Transport über den Seeweg entwickelt.
Naja, und das sind natürlich schon wirklich kritische Momente, die da gerade laufen. Zumal ja die NATO gerade in eine gewisse Falle reinläuft, indem sie zum Beispiel sagen, sie beliefern jetzt die Ukraine noch mit weiteren Waffen. Und das bedeutet natürlich nicht nur, dass die Ukraine dabei unterstützt wird, sondern die Menschen, das heißt die anderen Staaten außerhalb der Ukraine, sich in einen Krieg parteiisch einzumischen und damit selbst Kriegsteilnehmer werden. Das ist eine besonders kritische Situation eben halt auch in Deutschland. Vielleicht ist das sowieso mal eine interessante Frage, die überhaupt nirgendwo gestellt wird, auch von den Medien. Also wenn die Bundesrepublik zum Beispiel an die Ukraine Waffen liefert, dann müsste man sie in diesem Konflikt doch auch als Kriegspartei gegen Russland einstufen. Oder habe ich dir irgendwas falsch verstanden? Also laut Verfassung in Russland ist die Föderation Russland der unmittelbare Rechtsnachfolger der Sowjetunion. Im 2+4-Vertrag ist es der Bundesrepublik aber untersagt, Handlungen gegen die Alliierten zu unternehmen. Und Russland ist doch einer der 4 Alliierten, oder nicht? Und jetzt kommt die Frage, kann Putin eigentlich die Bundesrepublik jetzt auf legalem Wege angreifen oder könnte er das zumindest? Also zudem Deutschland ja auch immer noch als Feindstaat in der UN geführt wird. Das sind interessante und auch hochbrisante Fragen. Nichts dergleichen höre ich in den Qualitätsmedien, wo man mal sagen kann, welche Risiken sind da eigentlich und wie können wir die ausschließen?
Nein, solche Fragen kommen zum Beispiel auch von unseren Lesern und Abonnenten, die sich über diese Dinge Gedanken machen und sagen, ja, also da könnte vielleicht noch ein bisschen mehr hinterstecken. Ja, und Russland gilt ja als Energieweltmacht und diese Weltmacht wird jetzt durch, wir haben gerade über die Gassituation gesprochen, auf den Kopf gestellt und der Rohstoff Gas, das ist ja gerade Flüssiggas, ist ja sehr bedeutsam für Europa. Und jetzt droht natürlich ein Preiskampf zwischen Europa und Asien. Und ich habe ja einen Beitrag vorliegen. Ich glaube, es ist von Epoch Times. Schaue ich gleich. Russland, also wichtigster Gaslieferant für Deutschland und den ganzen Kontinent, hat sich durch den Angriff auf die Ukraine mehr oder weniger zu einem nicht mehr berechenbaren Vertragspartner gemacht. Deutschland müsse jetzt nach Alternativen zu russischem Erdgas suchen. Das sagt dein Lieblingsminister, Superminister Robert Habeck. Sonst werde man zum Spielball. Und hier wird gefragt, ist denn jetzt die Alternative Flüssiggas aus Amerika? Ist es zu teuer? Ist es schaffbar für die Deutschen? Denn auch Asien will Flüssiggas aus Russland haben oder auch aus den USA. Es droht also jetzt ein Preiskampf. Und schon jetzt, heißt es, zahlen die Europäer viel Geld für den Import von Flüssiggas. 27 Kubikmeter oder 1 Million BTU, in dieser Einheit wird der Rohstoff gehandelt, kosten derzeit rund 28 Dollar, viermal so viel wie Anfang 2021, 17% höher als der Preis in Asien. Und es lohnt sich also für die Lieferanten daher, die Flüssiggastanker auch in die EU umzuleiten. Und hier wird weiter ausgeführt, Habeck würde natürlich Deutschland gerne mit Wind- und Solarkraft autark machen. Das dauert viel zu lange. Viele bezweifeln, dass es möglich ist. Vor allem haben wir dann kaum noch Wälder, sondern nur noch Windräder. Nach 20 Jahren Energiewende decken erneuerbare Energien erstmal 16% des Bedarfs. Der Rest ist natürlich immer noch fossil, kommt größtenteils aus Russland. Und von 21 Millionen Heizungen in Deutschland laufen 14 Millionen mit Erdgas. Das will ja Herr Habeck auch gerne ändern. Und Olaf Scholz hat gestern, das ist vielleicht ein bisschen untergegangen, eine Unabhängigkeit oder den Willen zur Unabhängigkeit von russischem Erdgas thematisiert und kündigte den Bau von zwei Terminals für Flüssigerdgas in Deutschland an und nannte im Bundestag als Standorte Brunsbüttel und Wilhelmshaven. Denn jetzt würden schnelle Lösungen gebraucht und niemand wisse, was Wladimir Putin als nächstes tut. Russland hat nicht nur seine Armee mobilisiert, heißt es in einer Washingtoner Denkfabrik, der Staat macht auch seine Rohstoffe zur Waffe. Und Andreas, jetzt geht es darum, dass also die europäische Gasversorgung, die ohnehin sehr wackelig war, wir haben es monatelang hier thematisiert, dass dieser Zustand jetzt plötzlich Herrn Putin in die Schuhe geschoben wird, weil er eine aggressive Einwanderung in die Ukraine vor 4 Tagen getätigt hat.
Ja, es ist so wirklich unfassbar, wie hier die Zusammenhänge mehr oder weniger zusammengeschustert werden, damit es dann ein entsprechendes ideologisches Weltbild bestätigt, was man hat. Man lässt einfach unglaublich viele relevante Faktoren weg. Wir hätten Gas haben können im Überfluss, wir hätten auch in Frieden leben können mit Russland, wenn man beispielsweise deren Position ernst genommen hätte und hätte sie nicht einfach wie einen dummen Jungen mehr oder weniger abgewatscht, sondern vernünftig mit ihnen gesprochen. Aber diese Möglichkeiten auch. Allein, dass ich das jetzt schon sage, ist ja schon heute eine gewisse Gefahr, dass ich so etwas sage für mich selbst, weil ich so wirklich sage, verdammt, wir müssen doch irgendwo mal sehen, dass wir versuchen, wieder in einen Dialog zu bekommen, denn Waffen sind der falsche Weg. Alles, was wir gerade erleben, führt dazu, dass die üblichen Verdächtigen, die Ultrareichen, Rüstungsindustrie, Pharmaindustrie war gerade, ist gerade vorbei, jetzt kommt die neue Rüstungsindustrie, die jetzt reinkommt. Alle diese ganzen Gelder, die Flüssiggasindustrie, Thomas Röper hat so schön gesprochen, neulich, wie er gesagt hatte, dass in Amerika im Weißen Haus wahrscheinlich die Sektkorken knallen hinter den Kulissen, weil sie jetzt nämlich den ganzen Gasmarkt plötzlich übernommen haben und mit gigantischen Preiserhöhungen jetzt ihre marode Volkswirtschaft wieder versuchen zu sanieren. Man sieht doch auf der Hand, wie hier die Zusammenhänge sind. Das Problem ist einfach, dass gar keine Fragen mehr gestellt werden, sondern nur noch ein Bashing betrieben wird. Übrigens auch von der russischen Seite gegen den Westen. Denn es ist ja nicht, dass das jetzt richtig ist. Es geht jetzt einfach nur darum, wir müssen versuchen, die jeweiligen Positionen und Perspektiven zu verstehen, damit wir erkennen, wie deren Denke ist und dass wir sehen müssen, okay, es ist niemals alles ganz falsch, was der andere sagt und auch niemals ganz richtig, was der andere sagt. Und diese Schwarz-Weiß-Malerei ist die primitivste Form der Argumentation und Kommunikation und genau auf der sind wir jetzt angelangt.
Einer deiner Informanten hatte ja angekündigt, das wird ein, also man, er hatte gesagt, das war noch Anfang letzter Woche, dass die Situation so komisch ist, dass alles wackelig ist, dass irgendetwas brodelt und dass man mit einem schwarzen Schwan, mit einem exogenen Schock rechnen würde. Ganz vorneweg das Thema Empty Gas, also praktisch kein Gas mehr. Ist es möglich, dass das hier damit gemeint war?
Ja, also ich gehe mittlerweile davon aus, denn man hat es ja regelrecht provoziert. Es ist ja nicht wirklich jemand überrascht darüber, sondern es ist jetzt einfach nur für die Menschen überraschend dargestellt, damit die Leute sagen, oh, da war ja eine Sache, die konnte niemand erschrecken. Und jetzt geht es dahin, dass man sogar sagt, Putin hätte Long-Covid. Also das Ganze kriegt ja auch dann wirklich surreale Züge irgendwann, das Ganze. Ja, also es ist heikel.
Andreas, hier heißt es, das ist übrigens ein Artikel von Welt Online und nicht von Epoch Times gewesen. Hier heißt es, stoppt Putin die Lieferungen vollständig, dann wären die Folgen für Europa verheerend. Und da meldet sich eine Analystin beim Beratungsunternehmen Wood Mackenzie zu Wort und die sagt, im Falle einer längeren Unterbrechung russischer Lieferungen könnten die Speicher über den Sommer hinweg nicht aufgefüllt werden und dann drohe im nächsten Winter eine katastrophale Situation. Die Preise würden in den Himmel schießen, Industriebetriebe müssten schließen, eine Inflationsspirale sei möglich. Die europäische Energiekrise, so sagt diese Analystin, könnte durchaus eine weltweite Rezession auslösen.
Ja, und diese Energiekrise ist ja die logische Konsequenz dieser gesamten Verwerfung, die wir hier heute besprochen haben. Und das ist dann insgesamt der schwarze Schwan und das ist dann auch Empty Gas. Damit hängt letztendlich alles zusammen. Und man versucht hier offenbar eine komplett neue Weltordnung aus dem Boden zu stampfen und es ist interessant, was da noch auf uns zukommt. Das Spannende ist, dass während dieser ganzen Maßnahmen und all dieser Aktionen, die wir gerade sehen und Auswirkungen, wir wissen, dass hintenrum im März mal eben ein Impfrahmenabkommen gemacht wird. Das ist nämlich das eigentlich für mich viel Wichtigere, weil diese Impfpflicht, die jetzt kommen soll, die wird nebenbei mal eben eingebaut und ich bin ziemlich sicher, dass diese Menschen jetzt durch die vielen Menschen, durch die Angst jetzt noch vor einem dritten Weltkrieg dermaßen aus der Bahn geworfen werden. Und es ist wichtig, hier geistesgegenwärtig auch in der Spur zu bleiben und sich auf keinen Fall in diese Richtung der Angst und der Panik treiben zu lassen. Und sowohl die westlichen als auch die östlichen Medien können wir im Moment nicht mehr ernst nehmen, weil sie sind jetzt eben halt ganz klar in einer ja, wirklich deutlichsten Form ja, propagandistisch unterwegs und haben Aufträge abzuwickeln. Und das ist der eigentliche Punkt. Konzentriert euch bitte darauf, was ihr könnt. Und wenn ihr nachmittags mal Lust habt, einen Spaziergang zu machen, vergesst es nicht. Das tut gut, frische Luft zu schnappen.
Es ist einfach wichtig, dass ihr euch sammelt. Wir haben so oft über die Dinge gesprochen, wie wir uns innerlich festigen, auch unser Immunsystem durch gesunde Ernährung. Fangt an, euer Gemüse einzusehen. Es wird jetzt für Mitteleuropa höchste Zeit, dass ihr die Tomaten, die Paprikasamen, die Salatsaat in die Erde bringt und dass ihr ja natürlich draußen noch nicht, aber drinnen schon mal anfangt, die kleinen Pflänzchen vorzuziehen. Ich habe das auch gemacht. Ich kann euch jetzt auch bald ein paar Fotos schicken, weil die grünen Pflänzchen kommen schon überall raus und sprießen und das ist das Leben. Und am Ende dieser wahnsinnigen Zeit, dieser verrückten Zeit, wenn wir stabil geblieben sind, wenn wir im Gottvertrauen geblieben sind, kommen wir in einer anderen Welt an, wenn der Great Reset von Herrn Schwab vorbei ist. Aber der wird dann so ausgehen, wie er es sich nicht vorstellt und all die Herrschaften, die um ihn herum sind. Also bleib bitte, bitte im Vertrauen, Andreas hat es gesagt, geht raus, umarmt einen Baum oder euren Mann oder eure Frau oder eure Kinder oder die Eltern und bleibt Mensch.
Ich denke gerade über nach, wie man alles so umarmen kann. Das ist ja unglaublich. Da gibt es ja gar keine Begrenzung.
Wie du das wieder erkannt hast.
Ganz fein sinniert. Alles, alles Liebe hier aus Kanada.
Es gibt jetzt übrigens Kaffee.